Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele Buffler. Steuer und Beratung. Digital, unternehmerisch, fair.
Aber ich sag, das war echt das beste Gefühl, wo ich dann 2 Elfmeter gehalten habe. Dann macht unser Spieler ihn rein und dann, wow.
Folge Nummer 28 unseres Podcasts Echt und Anders steht an und heute neben Wolle, Servus Wolle, zu Gast heute Daniel Klein.
Servus.
Daniel, schön, dass du da bist. Bevor wir auf das letzte Spiel zu sprechen kommen, erstmal die Frage, wie geht's dir?
Ja, so weit, so gut. Hab ja jetzt am Wochenende mein Drittliga-Debüt gegeben mit einem nicht so schönen Ergebnis, aber sonst alles solide.
Okay, wie war das Training heute?
War gut. Wir haben ein bisschen Taktik gemacht, haben uns auf den Gegner abgestimmt und jetzt bin ich ja hier. Also war nicht viel.
Ich muss gleich mal die Rahmenbedingungen für heute abklopfen. Daniel, schön, dass du da bist. Hallo an die Community. Daniel, eine Frage, die uns die nächsten paar Minuten bewegen wird und wir brauchen eine Antwort drauf. Wer ist der User Utsch? Weil der hat behauptet, er hat schon mal 2 Tore gegen dich geschossen. Falls du es nicht gleich weißt, du hast den kompletten Podcast Zeit, darüber nachzudenken. Aber am Ende müssen wir das aufklären, weil es muss ein Guter sein, wer gegen dich 2 Tore macht. Hat er im Internet posaunt.
Wann war das denn?
Es war, also gelesen habe ich es tatsächlich, als bekannt wurde, dass Augsburg dich zu uns verleiht. Und gewesen ist es in der D-Jugend. Da warst du bei
Astoria Waldorf. Ist eine gute Frage.
Willst du gleich rein oder fangen wir erstmal allgemein an?
Wir fangen erstmal direkt.
Genau, und du grübelst ein bisschen.
Ja, ich überlege mal noch ein bisschen.
Okay.
Gut, dann lass uns direkt einsteigen. Spiel von Freitag ist natürlich eine bittere Pille mit dem Ergebnis. Aber für dich, du hast es eben angesprochen, dein erstes Pflichtspiel in Liga 3 auch für uns. Und war ja jetzt nicht so, dass du von Anfang an gestartet hattest, sondern du bist aufgrund von einer Verletzung von Nico rein oder musstest du rein. An dieser Stelle erstmal nochmal gute Besserung an Nico. Wie ist das so, wenn du eigentlich, oder du, ich meine, du musst ja immer bereit sein, im Kopf auch, dass der Fall eintreffen kann. Aber wenn du dann nur so eine kurze Zeit hast, um dich vorzubereiten, dann reinzugehen, wie macht man das?
Oh, das ist eigentlich immer ganz schwer. Also du siehst halt, dass jetzt in dem Fall Nico auf dem Boden liegt. Und dann denkst du ja immer, ich will jetzt nicht sagen, das Schlimmste, aber denkst du schon, ich mache mich jetzt bereit. Und dann waren es ja, glaube ich, wie viele Minuten hatte ich? 2, 3 Minuten. Und dann hieß es schon vom Trainer, Daniel, mach dich fertig, es geht nicht weiter. Und dann ging es halt alles schnell. Ich war fertig und dann haben wir noch gewartet, bis Nico vom Platz ist. So lange habe ich mit Ishto noch ein paar Bälle gespielt. So 10 Stück. Und dann hieß es einfach, da sein.
Und reinfinden.
Oder? Ja.
Ich meine, ist dann auch, ich glaube, das ist schon blöd, wenn man dann die erste Situation, die man hat, ist ein Elfmeter gegen sich. Ne? Ich meine, wie hast du den gesehen?
Ich sag, am gleichen Abend war es ja auch in Nürnberg, habe ich im Nachhinein mitbekommen. Und da wurde es ja zurückgepfiffen. Und ich sag, es waren 2 Kontakte, sieht man auch nochmal danach, aber im Nachhinein gibt es ja keinen Videobeweis in der 3. Liga, also schwer für einen Schiedsrichter.
Frage zu der Situation im Generellen. Du wusstest ja, dass du reinkommst zum Elfmeter. Es war ja schon klar, dass es Elfmeter gibt. Jetzt weiß ich natürlich, dass ihr Profis auch vorbereitet seid auf Schussbilder. Hattest du das irgendwie auf dem Radar? Also war das so dieser Moment so, Daniel, fertig machen, okay, warm schießen und dann gucken, wer schießt, im Sinne von, okay, ich habe die Schussbilder von ihm schon mal gesehen, gehört oder sogar im Kopf?
Das sowieso. Ishto schickt uns, also der Torwarttrainer Ishto, kennt hoffentlich jeder.
jeder, Legende.
Der schickt uns immer vorm Spiel über die App potenzielle Kandidaten, die schießen könnten. Und dann sind wir da schon so ein bisschen vorbereitet und dann gibt er uns trotzdem noch mal so einen kleinen Input, wenn er da steht, wohin er schießt. Und es war ja klar, wer schießt bei denen. Und dann hat er halt gesagt, mit oder links, wo ich hingesprungen bin, hätte er jetzt, oder sah auf jeden Fall so aus, dass er da hinschießen wollte. Und dann waren es halt 2 Kontakte und er landet in der Mitte.
Okay. Glauben wir, dass wenn es nur einer gewesen wäre, wäre, also hätte ich jetzt gar nicht
gesehen. Ich glaube, wenn du die Flugbahn des Balles, er versucht ja schon so zu schießen, dass er nach, stimmt, also von sich aus nach rechts schießt. Ja. Ne? Und dadurch kommt er in die Bredouille, sich selbst anzuschießen.
Ja, und dann läuft er gerade. Und dann
fliegt, genau. Ja. Das heißt, das Eck hattest du, ne? Den hättest du auch gehabt, wenn er richtig gekommen wäre.
Ich hoffe es doch, aber ich denke schon.
Wie hat es sich generell danach noch angefühlt für dich im Spiel? Ich meine, das ist ja auch sowas. Es geht alles sehr schnell, dann kriegst du das Elfmeter-Tor, was natürlich erstmal schlecht ist. Aber was passiert dann im Kopf, wenn du dann da drin stehst? Ist das dann auch so erstmal realisieren, okay, jetzt stehe ich hier und es läuft gerade volle Kanone oder was passiert
dann? Ja, ich sag halt, es ist, man denkt schon immer drüber nach, aber eigentlich muss man halt immer kurz bei der Sache bleiben. Danach kann man ja immer noch drüber nachdenken, wie das Spiel war und die Gefühle und alles. Aber so im Spiel musst du einfach versuchen, da zu sein und einfach so alles auszublenden. Und dann musst du auch einfach versuchen, ganz einfach und ohne Risiko ins Spiel reinzukommen. Also einfache Bälle spielen, Sicherheit für die Mannschaft, für dich. Und dann läuft das eigentlich so von alleine.
Jetzt habe ich mal eine Fachfrage. Ist natürlich gerade im Sport, und weil du es gerade beschreibst, wichtig, dass man Dinge schnell abhakt. Gibt es da irgendwelche Dinge, die ihr anwendet? Habt ihr irgendwie Unterstützung, Mentaltrainer?
So wie ich es erlebt habe, jetzt in Augsburg, in Hoffenheim, war es immer so, da hatten wir einen Mentaltrainer, Trainerin. Und in Hoffenheim habe ich dann zum Beispiel damals daran gearbeitet, wie man sowas am einfachsten verarbeiten kann, wenn mal ein Fehler passiert. Während dem Spiel, nach dem Spiel, an was man denken soll oder verschiedene Rituale und dann...
Hattest du das Gefühl, dass dir das hilft? Ich meine, da ist vielleicht nicht jeder empfänglich für, aber ich finde es ganz interessant.
Ich fand, das war schon gut, so die Sache, dass wenn mal ein Fehler passiert ist, du konntest es ja auch erst im Training anwenden. Ja. Du musstest ja keinen Fehler jetzt provozieren im Spiel. Aber im Training war es dann schon so, du hattest deine Automatismen, wo du dann gesagt hast, du hast einen Fehler gemacht. Du machst das, du denkst daran, schüttest dich einmal und dann blendest du es weg und kannst es dann nach dem Training analysieren.
Ja.
Wie ist es? Versucht man sich dann bildlich vor, oder du sagst, man denkt dann an was an, oder man versucht an was anderes zu denken und die Situation abzuhaken? Ist es dann, dass man sich versucht, wieder gute Erinnerungen in den Kopf zu rufen? Das heißt, dass man nochmal vor Augen hat, hey, ich hatte den krassen Safe oder den, um sich einfach selbst nochmal zu pushen?
Es gibt verschiedene Sachen. Zum Beispiel in Hoffenheim war es so, dass wir, ich würde mal sagen, so einen Spruch erarbeitet haben, dass ich den einfach im Kopf durchgehe und dass es dann im Kopf, dass die Aktion davor einfach im Kopf verfliegt. Also ich sage den Spruch, klopfe nicht einmal ab und dann ist es sozusagen abgehakt, dass ich dann nach dem Spiel dann drüber nachdenke. Okay. Und es hat jetzt bis dato eigentlich immer geklappt.
So, jetzt steht es 1-1, glaube ich. Der Elfmeter ist drin. Was war danach?
Boah. Ja, danach lief es nicht so gut. Die sind zurückgekommen, halt wegen dem Tor, haben ein bisschen gedrückt. Und dann das 2-1 war ja, die Absicherung hat nicht richtig gestimmt, haben die uns ausgekontert. Und dann, sag ich mal, ist es auch unglücklich gelaufen mit Knipser. Dass er da trotzdem da ist, dass er Gegner anspielt, er geht irgendwie durch die Beine ans Schienbein und dann rein. Also war dann am Ende unglücklich.
Das ist vielleicht auch ein Rhythmus. Man sagt ja im Sport immer Rhythmus. Knipser hat ja jetzt auch nicht die letzten 10 Spiele gemacht. Kam ja auch aus einer Verletzung. Sind auch immer Themen, die da eine Rolle spielen. Weil normal wäre das eine klassische Knipser-Aktion gewesen, das Ding wegzuhauen oder den Gegenspieler wegzuhauen, ohne dass es jetzt zu böse klingt, und dann die Fäuste hochzumachen. So wäre eigentlich Knipser, wenn er im Rhythmus gewesen wäre, oder?
Ja, ich sag, das liegt jetzt nicht am Rhythmus. Ich sag, es war einfach unglücklich. Ja, das war einfach so passend zum Spiel. So zwei Kontaktelfmeter und dann sowas.
Ja. Wie ging die Mannschaft? Wie gehst du damit um? Wie hast du es verarbeitet?
Boah, es ist schon schwer. Also, dass wir halt die 3 Punkte jetzt nicht mitgenommen haben für den Aufstieg vielleicht und für die Relegation. Ich sag, für die Mannschaft war es auch echt schlimm, es zu verarbeiten, sage ich.
Da ist er wieder, der Mentaltrainer, gell? Weil er jede Woche irgendwie aus dem Tal rausholen muss, oder?
Ja, aber jetzt heißt es halt abhaken und aufs nächste Spiel konzentrieren, in der Hoffnung, dass wir ich denke auch, dass wir die 3 Punkte mitnehmen können.
Ja.
Denk mal jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. Machen wir eigentlich schon die ganze Zeit, ja. Aber ich meine, jetzt sind es nur noch 4 Spiele, ne? Es wird immer weniger Punkte, um die noch gespielt werden. Und ich sag, wir, oder es wird ja oft gesagt, wir fokussieren uns nur auf uns. wenn wir uns nur auf uns fokussieren, dann ja, wir müssen ja schon irgendwo hoffen, dass die anderen jetzt auch federn lassen. Deswegen hat man die nächsten vier Spiele schon im Blick oder sagt man wirklich nur, okay, jetzt haben wir MSV Duisburg und da zählt jetzt nur der Dreier.
Ich sag, man hat schon die nächsten Spiele im Blick, also die letzten vier, aber eigentlich heißt ja Fokus auf Duisburg erstmal. Erstmal müssen wir das gewinnen und gucken, wie die anderen spielen, dass wir wissen, wie die nächsten Wochen verlaufen. Aber eigentlich erstmal Fokus auf Duisburg, um dann zu gucken, wo wir stehen, wie wir stehen. Und dann müssen wir halt weiter gucken.
Heißt erstmal die eigenen Hausaufgaben machen.
Genau.
Ja, wie immer eigentlich, oder?
So, dann wollen wir aber das letzte Spiel beiseite legen und abhaken, oder?
Ist auch verrückt, dass wir die Wunden immer in unserem Podcast ja nochmal öffnen. Gedanklich ist ja das Ding schon erledigt, gell? So,
auf jeden Fall. Ist ja schon fast eine Woche her jetzt, ja, ne? Ja. Also von daher, und in zwei Tagen steht ja das nächste Spiel an. Deswegen, ja, aber wir haben einen spannenden Gast hier, Daniel. Deswegen wollen wir ein bisschen dich kennenlernen. Du bist ein Junge aus der Region, hast ja vorhin gesagt, bei Astoria Waldorf. Hat der Utsch war es, ne?
Wobei kriegt man nicht da erst rein. Also er ist ja in Heidelberg geboren, das macht ihn schon zum Heidelberger Jungen, aber die Station vorher, also den Verein vorher müssen wir auch erwähnen.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay.
Das wollte ich jetzt auch machen.
Ah, okay, perfekt. Ne?
Deswegen, ich würde erstmal damit starten, wie kamst du eigentlich zum Fußballspiel?
Boah, ist eine Sache. Mein Bruder hat früher immer Fußball gespielt oder spielt immer noch Fußball.
Älter oder jünger?
Älter, 2 Jahre älter.
Wo spielt er?
In St. Leon.
Beim VfB?
Ja, beim VfB. Aber es war immer so, er hat gespielt und ich wollte damals nie eigentlich in den Verein gehen, weil ich gesagt habe, ich will es nicht, obwohl ich immer den Spaß am Fußball hatte. Und es ging dann ein Jahr, eineinhalb Jahre so.
Okay, aber weißt du, woran es gelegen hat? Wolltest du es
nicht? Ich weiß nicht, ich hatte einfach irgendwie keine Lust, so immer zum Training zu gehen und
Regeln,
nein.
Feste Zeitabläufe. Ne?
Nein, es war.
Das heißt, du bist der klassische Bolzplatzkicker.
Genau.
Darauf hast du Bock gehabt.
Ich war immer so, jeden Tag auf dem Bolzplatz mit den Jungs, immer von.
Baller League.
Immer von. Wann war die Schule aus? 13 Uhr. Immer von 14 bis 20 Uhr auf dem Bolzplatz.
Bis dunkel
wurde, dann hieß es nach Hause gehen. Und es war dann immer so, dann wollte ich irgendwie nicht zum Sportplatz gehen und dann war es irgendwann so. Ich habe gesagt, komm, weil ich in der Schule dann war. Ich habe ja erst mit 7 im Verein angefangen. Und dann waren so meine Schulkollegen alle im Verein, alle in St. Leon. Und habe ich gesagt, komm, ich spiele auch mal mit. Und dann habe ich erst mal im Feld gespielt.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Auf dem Bolzplatz warst du dann auch immer auf dem Feld, ja, oder? Wo hast du dich aufgehalten? Hast du dich vorne drin? Oder?
Im Sturm.
Okay. Kann links immer, außen? Oder?
Nee, zentral. Kann ich immer noch spielen.
Okay, 7, 16, du bist 23, 16 Jahre zurück, sind wir bei 2006, 7, 8. Wer war der Mittelstürmer in der Nationalmannschaft als Vorbild?
Ja, da gab es noch keine Vorbilder.
Gab es noch keine Vorbilder, okay.
Zu früh. Nee, aber dann war es so, wir hatten das erste Turnier, damals in der F-Jugend. Und da habe ich auch in dem Feld gespielt und dann war es so, es hat mir Spaß gemacht, aber es lief nicht. Und dann war das letzte Spiel im Turnier und dann haben meine Eltern gesagt, weil ich auch gesagt habe, ich will mal ins Tor gehen, ob ich ins Tor kann. Und dann fing es an. Letztes Spiel im Tor gespielt. Und es war gut. Ich war nicht schlecht, sage ich mal. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann Torwart.
Geil.
Ich liebe diese Geschichten. Und ich will mir auch gar nicht die Frage stellen, was wurde aus dem anderen Jungen der vorher im Tor stand.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß sogar gar nicht mehr, wer da davor im Tor war. Okay. Ich glaube, wir hatten auch gar keinen richtigen Torwart. Das war immer so.
Das ist gut, dann
Jugend.
Ja, da spielst
ist
du noch
keinen.
Der
gerade Lust hat.
Gerade, ne?
Ja. Ja.
So. Okay, und Frage, warst du schon immer so groß? Also warst du schon sehr früh sehr groß? Hat es dir geholfen damals schon?
Früh sage ich jetzt nicht. Es hat so mit 10, was heißt denn früh? Es hat mit 10, 11.
Naja, mit 8, 9.
Ja, so 10 hätte ich jetzt gesagt. So 9, 10 hat es angefangen, wo ich.
Okay, das hat dir aber dann geholfen,
logischerweise. Ja, das sowieso.
Ja,
okay. So in der Halle und so. Ich war eigentlich immer damals der Größte in der Jugend.
Und wenn man das verfolgt, ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, ich meine, VfB St. Leon, keine Ahnung, das ist dann irgendwie Kreisliga gewesen in der Jugend oder wie die Liga hieß, aber dann in der D-Jugend schon zur Astoria zu wechseln, ist doch eigentlich sehr früh, oder? Wie kam das zustande?
Es war so.
Also muss ja richtig gut gewesen sein, wenn die Astoria dann sagt, dich will ich haben.
Ich glaube, dass wie es zu Astoria kam, weiß ich gar nicht mehr richtig genau. Es war, wir hatten, glaube ich, ein Turnier und dann haben die Trainer von Astoria meine Eltern angesprochen. Und
dann, ja, aber dann haben sie Potenzial
in dir. Dann haben die Potenzial gesehen und es war auch noch einer, auch noch aus St. Leon,
ja,
im gleichen Jahrgang, der dann auch von Astoria angesprochen wurde. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken es uns mal an, war ein Probetraining da und dann hieß es,
ich bin gerade so beeindruckt, das ist ein schneller Weg zwischen, eigentlich wollte ich gar nicht in den Verein,
ja,
dann ging ich ins Tor und
ja,
in der D-Jugend schon dann.
Ja, das waren ja, cool. Ich glaube, so eineinhalb, zwei Jahre, wo ich in St. Leon gespielt habe.
Ja.
Und dann war es direkt so Astoria Waldorf, weil wir, glaube ich, auch damals mit St. Leon gegen Astoria oder so gespielt haben.
Der Klassiker.
Und dann hieß es auf einmal, wir haben Interesse. Und dann haben wir gesagt, komm, probieren wir es mal aus. Und dann ging so der Weg.
Ja, ging so der Weg über Astoria Waldorf, Hoffenheim, U-Nationalmannschaften. Ja, eigentlich hätte ich gar keinen Bock drauf.
Aber
ich hätte es,
aber bevor wir dann auf Hoffenheim zu sprechen kommen, jetzt, du hattest nicht so Bock auf Verein, aber hast du dich, oder du warst schon aber ein Kind, was richtig Bock hat auf Fußball.
Ja, das sowieso. Also so. Es war so, ich hatte Spaß am Fußball, aber es war so vor der Schule noch, ich weiß nicht, was soll ich da? Ich kann auch einfach daheim trainieren oder ich kann auf den Bolzplatz gehen. Mhm. Da habe ich so den Sinn im Verein noch nicht gesehen.
Jetzt aber zu der Frage, zu der ich eigentlich kommen wollte. Hattest du so jetzt, du bist ein Junge hier aus der Region, ne? Und wir haben ja schon einige Vereine hier in der Region. War das aber schon für dich damals so, oh hey, du hast einem Verein besonders die Daumen gedrückt hier? Oder war das so, oh hey, ich will eigentlich nur selbst kicken und alles, was außenrum passiert, ist für mich egal
also, erstmal? Ich sag, ganz früher war es echt so,
I don't care.
Ich hatte jetzt keine Mannschaft, wo ich so richtig supporte. Oder war es damals so? Ich war damals sogar, das weiß ich noch, wie alt war ich da? Da habe ich sogar noch in St. Leon gespielt, war ich in Sandhausen Einlaufkind.
Okay. Das weil darauf wollte ich eigentlich jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen.
Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Aber ich war einmal Einlaufkind und dann war ich sogar noch im Stadion hier.
Okay. Ja, deswegen, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du den SVS damals wahrgenommen hast und warum nicht der Wechsel zum SVS stattgefunden hat.
Meinst du anstatt Waldorf?
Ja, oder Hoffenheim. Na, oder dazwischen, so als Zwischenstep.
Das war so, als ich in Waldorf war, haben wir immer gegen Sandhausen gespielt. Natürlich immer gewonnen. Nee, aber ich weiß nicht, das war, ich habe halt Sandhausen damals immer so auf gleiche Höhe wie Waldorf gesehen. Und dann habe ich eigentlich nie so das Verlangen gehabt, warum nach Sandhausen, wenn auch Waldorf da ist, wenn die sozusagen in der Jugend eigentlich gleich spielen. Mhm. Weil ich habe damals nie so an den Profifußball gedacht. So in dem Jahrgang oder in dem Jahr. Und dann habe ich gesagt, komm, bleibe ich in Waldorf. Und
ich könnte dir helfen, die Frage könnte man auch umdrehen. Warum sind die Scouts vom SV Sandhausen nicht da gewesen, wo er gespielt
hat? In meinem Jahrgang gab es sogar damals auch einen Torwart, der in der badischen Auswahl auch mit mir gespielt hat.
Von aus Sandhausen, mhm, der beim SVS gespielt hat? Okay. Und gut, dann gab es vielleicht keinen Bedarf.
Okay. Gab es vielleicht echt keinen Bedarf.
Okay. Ja, hau raus.
Okay, wie kam der, oder jetzt dann kam ja Hoffenheim irgendwann, ich weiß gar nicht, wann war es, U15, U16?
U14.
U14 sogar. War dann für dich dieser Schritt nach Hoffenheim so, oh, okay, krass, ich habe ja echt was drauf und es könnte vielleicht für sogar den Traum zum Fußballprofi reichen, oder?
Ich hatte sogar, um ehrlich zu sein, nie so damals dran gedacht, ich will so richtig Fußballprofi werden. Mhm. Das hat sich danach irgendwann so ergeben. Oder so die Sache mit, ich bin echt so gut, das hatte ich irgendwie früher nie.
Auch beim Wechsel nach Hoffenheim?
Gar nicht. Es war einfach so, ich hatte einfach so den Spaß und es war einfach so Hoffenheim. Also es war jetzt echt nicht so, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich jetzt.
Das spricht für dich, für die Demut schön. Aber du kommst ja, also gerade Hoffenheim, da ist ja richtig Action da vor Ort, was den Nachwuchs angeht.
Ja, also jetzt inzwischen ja. Früher war es auch schon sehr stark.
Ja.
Aber ich habe halt früher auch immer damals gedacht, Hoffenheim kommt jeder hin.
Okay.
Weil damals in St. Leon gibt es ja die Hoffenheim-Frauenmannschaft.
Ja.
Und da haben wir auch, da konnte ja jeder gefühlt spielen.
Ja.
Und dann dachte ich so,
okay,
ist jetzt.
Ja.
Aber als ich dann gesehen habe, weil ich habe damals dann, als ich in Waldorf war, habe mich Hoffenheim schon in der U13 eingeladen zum Probetraining. Und da habe ich halt gesagt, es ist noch zu weit eigentlich. Und dann war ich immer mittwochs beim Probetraining dort. Da habe ich schon gesehen, dass es nochmal eine andere Qualität war oder nochmal andere Spieler. Ja.
Erzähl uns aus Hoffenheim. Du warst ein paar Jahre in Hoffenheim und hast dort auch deinen ersten Profivertrag irgendwann mal unterschrieben. Dazwischen liegen aber, glaube ich, 6 Jahre zwischen dahin gewechselt und Profivertrag, oder?
Ja, ich bin in der U14 dann offiziell, sage ich mal, nach Hoffenheim gewechselt. Und es war dann damals so, damals gab es gar keine Nummer 1. Das war, weiß ich sogar noch. Ich hatte damals sogar die Nummer 25, weil wir haben Schnick, Schnack, Schnuck um die 1 und die 25 gespielt.
Okay.
Und du hast verloren.
Ich habe verloren. Und dann war es immer so, wir haben angefangen mit, jeder hat 2 Spiele, ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Und dann haben wir so die Hinrunde durchgespielt. Und dann war es dann irgendwann so, dass nur noch ich gespielt habe. Und dann saß ich sogar als U14-Spieler mal bei der U15 auf der Bank. Und dann lief es eigentlich relativ gut.
Ganz kurz, er sagt immer so demütig, dann lief es so ein bisschen relativ gut. Er wird ja irgendwann zum Nationalspieler eingeladen. Ich feiere dich, ehrlich. Ist geil.
Ja, und dann in der U15 war ich dann die Nummer 1, sage ich mal. Also ich habe da die Spiele gemacht und dann ging es irgendwann nach Bad Blankenburg zum Länderpokal, wo dann Baden, Südbaden und dann da war ich dabei, viele Hoffenheimer, Paus Waldorf und dann wurden 3 Mannschaften am Ende gebildet, wo potenzielle Nationalspieler sind. Also es gab dann 3-mal, glaube ich, 23 Spieler, die dann in verschiedenen Lehrgängen waren mit A, B, C, die sich dann beweisen
konnten. Aus ganz Deutschland?
Aus ganz Deutschland. Okay. Das war dann, es gab sogar 2 Turniere, einmal Bad Blankenburg und einmal Duisburg, wo das halt nicht so viele Spieler sind. Wurden verschiedene Mannschaften halt gescoutet von den DFB-Scouts und dann haben halt die Trainer gesagt, oder die DFB-Scouts, er hat Potenzial, er landet jetzt erstmal im C-Kader.
Ja.
Und dann konnte man sich halt dann in den Lehrgängen beweisen und dass man dann halt so einem kleineren 30-Mann-Kader zusammenrückt, dass am Ende des Jahres dann halt, oder dass die Spieler dann die ersten Länderspiele machen.
Ja.
Und ich habe dann gestartet im C-Kader mit, wer spielt denn da noch? Per Lockel aus Waldhof, mit dem war ich zusammen.
Ja.
Simon Aster von Kräuter Fürth. Mit denen war ich am Anfang zusammen und mit denen habe ich dann auch zum Beispiel meine ersten Länderspiele gemacht. Und dann waren da, glaube ich, 2, 3 Lehrgänge erstmal, bis es dann zum Länderspiel ging, zur U15 gegen Holland.
Also schon, erzähl es so wie so, nee. Also, ja. Ich habe ganz große Augen, krieg den Mund nicht mehr zu. So, ja, wie fühlt sich sowas an? Hattest du dann immer noch nicht begriffen, dass du, oder doch schon?
Ich sag, jein, das war halt immer noch so, schon, dass man zu den Besten aus Deutschland gehört, aber so realisieren konnte man es immer noch nicht so, dass man Profi werden konnte, weil das hieß ja dann immer so, von den U15-Nationalspielern werden zum Beispiel höchstens 5 Profis, dann wurde es ja immer so gesagt, oder...
Okay, man hat da auch ein bisschen gebremst, sage ich
jetzt mal. Ja, man wurde schon immer gebremst, als es hieß.
Ja. Ich meine, man muss aber ja schon auch hart arbeiten, um dazu zu sein, wo man dann ist, oder würdest du das jetzt anders beschreiben?
Nein, ich sage, in der Jugend war es schon so, dass man viel trainiert hat, auch nebenbei so, ich sag, da hat der Bolzplatz ja auch schon geholfen, dass du einfach immer kicken warst. Oder damals hatte ich halt auch noch meinen Torwarttrainer, den ich bis zur U19 hatte. Mit dem habe ich dann auch.
Also immer, du hast denselben Torwarttrainer in Hoffenheim von der U14 bis zur U19.
Der ist mit mir hochgewandert.
Gibt es da einen Namen zu?
Dennis Neudamm. Ja. Er ist jetzt Torwarttrainer bei Nürnberg.
Okay, weil das ist immer meine Lieblingsfrage dann auch so zum Thema Mentoren, Leute, die einem
auf
den Hintern treten oder so.
Der zählt auf jeden Fall dazu.
Ja.
Es war so, ich bin nach Hoffenheim gewechselt mit ihm und er war dann so meine Bezugsperson.
Bevor du da erzählst, hattest du in Waldorf auch schon wirklich explizit Torwarttraining in einem größeren Umfang oder kam das dann erst in Hoffenheim?
So richtig mit eigenem Torwarttrainer kam das eigentlich erst in Hoffenheim. In Waldorf war es so, dass wir immer dienstags und freitags Torwarttraining hatten mit U14 bis...
Okay, also in so einer großen Gruppe dann, okay.
Und dann hatten wir da immer so parallel ein bisschen Form, Mannschaftstraining, bisschen Torwarttraining. Und das war es dann aber auch. Aber in Hoffenheim kam das echt eigentlich erst so richtig dazu, dass ich wusste, wow, wir haben eigenen Torwarttrainer.
Okay, und wie war das vom Aufbau? Hast du dann, bevor die ganze Mannschaft dann rauskam zum Mannschaftstraining, hattet ihr eine Stunde noch mit dem Torwarttrainer und danach noch ins Mannschaftstraining?
In Waldorf oder in Hoffenheim? In Hoffenheim. Nee, in Hoffenheim war es eigentlich immer so, wir sind gleichzeitig rausgegangen, weil wir hatten damals auch einen Spieler, der halt auch mit dem Bus gekommen ist. Und dann sind wir eigentlich zeitgleich rausgegangen. Das wurde eigentlich so getaktet, dass wenn die Mannschaft sich aufwärmt, Passspiel macht, machen wir Torwarttraining, 20, 25 Minuten. Und dann sind wir dann halt zu einer Spielform dazugekommen oder Torschuss.
Abschlussspiel, dann so Geschichten. Ne?
Genau.
Was waren die wildesten Übungen oder die härtesten Übungen als Torhüter? Was sind so klassische, keine Ahnung, 5 Medizinbälle irgendwie oder was weiß ich, Strobo-Brillen oder was? Fällt dir irgendwas ein, so was ganz Wildes?
Also wildeste im Sinne von anstrengend, würde ich sagen, so Abdrücke mit Hüten, wo du 5 Hüten auf einer Seite hast. In der Mitte stehst, rüber rennst um ein Hütchen und dann kommt der Ball auf die andere Seite und das dann 5-mal.
Ja.
Sag ich, das ist so das Anstrengendste, was es eigentlich gibt.
Gibt es im Fußball, ist vielleicht eine Frage, es gibt doch, wenn du Tennisspieler bist, gibt es doch die Ballmaschinen, die dann so getaktet die Bälle rausschießen. Gibt es im Fußball auch so irgendeine Maschine, die dann alle 5 Sekunden so einen Ball rausschießt?
In Hoffenheim im Football Now, ne?
Ja, das gibt's.
Ja, aber war der Football Now auch für Torhüter? Das war eigentlich eher für
Feldspieler. Haben wir auch als Torhüter benutzt, oder? Ja. Aber so eine Ballmaschine hatten wir in Hoffenheim sogar auch im Torwarttraining.
Weißt du, so richtig aggressiv, so alle 8 Sekunden, so bam, bam, bam.
So mäßig wie beim Footballspielern gibt es das ja auch.
Ja.
Stimmt.
Ja. Und dann hat Hoffenheim das auch mal mit einem Torwarttrainer, oder haben wir das mal gemacht.
Okay, weil das ist so, wo ich denke, ey, da musst du ja wirklich aufmerksam sein am Ende, weil sonst kriegst du das Ding da mit 200 km/h an die Birne. Okay, sehr gut. Jetzt hast du mit Ichto hier einen Torhüter-Trainer, der die letzten Jahre ja schon ein paar Jungs hier auch weiterentwickelt hat. Welche Rolle spielt Ichto in deinem Leben? Fußballerleben.
Also menschlich erstmal echt top, also direkt, als ich hergekommen bin. War echt ein Top-Mensch, hat mich direkt aufgenommen. Auch im Torwarttraining, sage ich, ist ein echt Top-Torwarttrainer. Der versucht uns echt immer weiterzubringen und uns zu pushen. Und weiß zum Beispiel auch, wenn uns was fehlt, dass er dann auf uns zukommt und sagt, sollen wir das noch machen? Morgens Spiel, wir fahren nochmal runter. Wir machen nochmal was Schnelles. Also ist er echt top aufgestellt.
Wir haben, glaube ich, den Profivertrag in Hoffenheim. Können wir den nochmal kurz mit einbauen?
Ich würd vor dem Profivertrag noch, oder gerade U19 oder U17 auch, hat es ja einen Trainer, der gerade auch mit Kiel für Furore sorgt, ne? Marcel Rapp. Was hat der dir mitgegeben? Ich glaube, das war auch der Trainer, unter dem du die meisten Spiele gemacht hast.
Ich glaube, ich habe sogar von
U16 bis U19.
Nee, U17. Ich habe ja 2 Jahre U17 gespielt.
Ja.
Im ersten Jahr U17 hatte ich ihn. Da habe ich eigentlich alle Spiele gemacht. Dann habe ich mich leicht verletzt, sagen wir mal. Aber nachdem ich wieder fit war, hat er mich auch wieder eingesetzt. In der U19 habe ich auch unter ihm eigentlich alle Spiele gemacht, die ich machen konnte. Also ich sage, es war echt ein Top-Trainer. Hat auch versucht, immer alles uns beizubringen, immer zu versuchen, dass wir auch nicht abheben, sag ich mal. Der hat echt versucht, dass wir auf dem Boden bleiben, aber hat uns auch immer gleichzeitig gepusht, hat gesagt, mach das, das hilft euch. Und er hat uns echt immer richtig, richtig gut motiviert, dass wir auch zum Beispiel in der Youth League bis ins Halbfinale gekommen sind.
Ja.
Und da wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich, UEFA Youth League. Ich meine, das ist schon ein Riesen-Highlight, ne? Da waren auch namhafte Gegner dann, auch bei euch in Hoffenheim. Was war so dein Highlight-Spiel?
Oh, das Highlight-Spiel würde ich sagen gegen, vom Namen her würde ich Real Madrid sagen, aber vom Spiel gegen Kiew.
Okay.
Das war's.
Aber Madrid, habt ihr das nicht sogar gewonnen? Mhm. Auch 4-2, ne? Das war doch 4-2 im
Dietmar-Hauptstadion.
Und Kiew war der Torhüter, hat zwei Elfmeter gehalten, der da drin stand damals.
Ach so.
Aber erzählt uns gleich, wie es war.
Ja, also ich sag, dass das Spiel war jetzt für mich das Beste, weil ich konnte die Mannschaft retten mit den zwei Elfmetern, dass wir dann dass wir dann ins Viertelfinale kommen gegen Real Madrid. Und ich sage, das war sogar einen Tag vor meinem Geburtstag. Mhm. Und ich sage, das war halt wow, sagen wir. Wir hatten, in Kiew gab es irgendwie einen Spieler, der schon einen Marktwert von 8 Millionen hatte.
Also das war auch dort, ne?
Nee, das war im Dima-Hauptstadion. Okay. Nein, dann waren halt echt so Namen da. Einer hatte einen 8 Millionen Marktwert.
8 Millionen Marktwert in der U9?
Ja, der hatte halt auch ein paar Profispiele und es war halt dann so, wow.
Wie alt ist denn der Zinchenko von
ist der dann ist alt? Zu alt.
Nee, ist zu alt. Wir haben aber gegen im ersten Spiel gegen Donetsk gespielt, wo jetzt mit Mudrik, der jetzt Chelsea spielt. Also waren echt so ein paar Namen dabei. Aber ich sag, das war echt das beste Gefühl, wo ich dann zwei Elfmeter gehalten habe. Dann macht unser Spieler ihn rein und dann, wow.
Fliegen erstmal alle davon. Alle Dämme gebrochen. Und dann geht es ins Viertelfinale Real Madrid. Wie fühlt sich das an?
Boah,
also war das damals, ist das Hin- und Rückspiel gewesen?
Nee, es war nur ein Spiel.
Okay, und es war auch hier in Hoffenheim?
Auch im Dietmar-Hauptstadion. Oh. Ich sag, wir hatten auch mit dem Wetter ein bisschen Glück.
Ja.
Ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen?
Doch, ich glaube auch.
Es hat gestürmt.
Es war in einem kleinen, in einem alten Stadion.
In einem alten Profistadion.
Ja, ja.
Da hat es gestürmt, geschüttet, der Platz war unter Wasser.
Ja.
Und es war eine richtige Pfütze am Mittelkreis.
Okay.
Und du konntest es eigentlich nicht spielen.
Okay, so dieses klassische, wobei Hoffenheim ja spielerisch eigentlich auch stark
ist. Ja, also. Ja, aber das war so, wir haben uns warm gemacht und wir haben uns erstmal den Platz angeguckt und Real Madrid war gar nicht auf dem Platz.
Ja.
Haben zwei, drei Spieler sich den Platz angeguckt.
So ein bisschen überheblich.
Ja, so, aber auch so keine Lust. So. Okay. Das wird ein Selbstläufer, dachten die sich.
Okay.
Dann beim Aufwärmen waren auch nicht alle draußen bei denen. So die ganzen Auswechselspieler.
Zu nass, zu kalt.
Saßen auf der Bank
zu
einfach.
Windig.
Ja. Und dann ging das Spiel los. Die sind gut reingekommen. Und dann haben wir unsere Tore gemacht. Und die haben halt versucht, aber haben halt immer versucht, flach zu spielen.
Ja.
Und der ganze Platz war halt unter Wasser.
War in der Pfütze.
Jedes Mal im Mittelkreis, wenn die einen Pass spielen, bleibt dabei stehen.
Ja,
gut, das hat uns dann halt in die Karten gespielt, dass wir die zwei Tore machen. Dann stand es, glaube ich, 2-1, 3-1, 3-2, dann 4-2 und dann
dieses ins Halbfinale.
Halbfinale in New York.
Ja.
Und dann war es vorbei.
Gut. Aber gegen wen
Gegen Porto.
FC Porto.
Stimmt. Die haben dann das Finale auch gewonnen gegen Barcelona.
Wer ist denn aus der Mannschaft, oder mit der ihr da in der UEFA Youth League auch ein bisschen für Furore gesorgt habt, wer hat es denn da auch noch im Profibereich geschafft?
David Otto.
Ja.
Max Geschel.
Ja.
Dann haben wir Philipp Stojkovic, spielt jetzt bei Kaiserslautern.
Ist jetzt bei Lautern, ja.
Und sag mal, der Beste davon, oder der es jetzt am weitesten geschafft hat, ist Amadou Onana, jetzt bei Everton.
Ja.
Dann hatten wir noch einen Alphonse Amade, der spielt jetzt in Belgien, glaube ich.
War auch mal in Düsseldorf, oder nicht?
Ich weiß nicht, nee.
Dann verwechsel ich da was. Aber hey, ist ja dann hier was fast wie Klassentreffen, oder?
Ja, deswegen. Das haben wir am Anfang gesagt, als wir alle hier waren.
Jonas Weig war auch,
mit dem war ich zusammen in der U17.
Ja.
Waren ein paar Hoffnungen.
Ich habe noch eine Frage zu den Nationalmannschaftsdingen. Bei den Lehrgängen gab es einen Trainer, ist auch kein Unbekannter, Weltmeister und Europameister, Andreas Köpke. Wie fühlt sich's an? Hat er euch trainiert oder war er nur so als Supervisor auf dem Zettel gestanden und hatte seine Gehilfen oder hattet ihr direkten Kontakt so mit Andreas Köpke?
Ich glaube, das war der Torwart-Lehrgang, oder?
Ja.
Ich weiß
gar nicht
mehr. Weiß ich gar nicht.
Dann war er nicht da. Oder nee. er hat keinen Eindruck
hinterlassen. Nee, ich glaube, es war sogar nur, er hat sich am Anfang vorgestellt und dann war es einfach nur so, jeder Jahrgang hatte ja seinen eigenen Torwarttrainer.
Ja. Der war quasi der Koordinator.
Ja, und da stand einer einfach nur da und hat dann ein paar Sachen mal gecoacht.
Okay. Weil da hätte mich natürlich interessiert, ich meine, das sind ja schon, auch wenn du vorhin gesagt hast, so, ja, Profi und so, aber ich meine, Andi Köpke ist halt Andi Köpke, weißt du, da steht dann so eine Granate da, ob man da besonders aufgeregt ist in jungen Jahren oder ob man das überhaupt wahrnimmt oder.
Ja, ich sagte, man war auch schon aufgeregt, wenn du als U15-Jahrgang da trainiert hast und auf einmal auf nur die U16, U17 da dein Training zugeguckt hat. Ja. Da hatte man schon Gefühl in seinem Bauch und hat gesagt, bitte jetzt keinen Fehler machen.
Ja, klar.
Bevor wir zu den Top 5 kommen, noch eine letzte Frage abschließend dazu. Wann war für dich so klar, boah, hey, jetzt will ich Profi werden?
Ich würde jetzt mal sagen, nach der U19.
So spät erst?
Ja, das war halt auch alles so, das war ja auch alles Jugendfußball, wo du auch nicht sagen konntest, schafft man es nicht. Jugendfußball, Profifußball ist nochmal, sind nochmal zwei verschiedene Sachen.
Paar Schuhe.
Aber ich sag, oder sagen wir, nach dem ersten Profitraining war so der Gedanke da, es könnte was werden.
Was waren da für Jungs damals im Kader?
Als ich das erste Mal da war, Reece Nelson von Arsenal, Gnabry war damals auch da, Süle, Demirbay, Amiri war auch noch da.
Ja.
Also ich habe da echt viele noch miterlebt. Wen habe ich denn?
Baumann war im Tor, nehme ich an.
Steven Zuber.
Ein paar Jahre da, ja.
Wie war das dann so mit Olli Baumann? Ich meine, ihr habt ja dann auch zusammen Torwarttraining.
Ja. Ey, sag's, erstmal war schon so, wow, du bist in der Profikabine, alle sind da, Profis, die du halt nur vom Fernsehen kennst oder als du Balljunge warst. Und dann hatte man, ich will jetzt nicht sagen Angst in der Kabine, aber man war richtig schüchtern so. Du Respekt, saßt da. So
ein richtig gesunder Respekt
wahrscheinlich. Du saßt da und dann, du wolltest niemanden was fragen.
Nichts Falsches sagen.
Oder wenn auf einmal mehrere Spieler weggegangen sind, dachtest du, ist jetzt noch was?
Muss ich mitgehen?
musst du mitgehen? Ja. Und auf einmal läufst du hinterher und auf einmal sind die jetzt nur in den Kraftraum gegangen.
Geh duschen.
Ja, aber ich sag, Baumann und Stolz, die da jetzt Torwarttrainer ist, die haben mich schon gut mitgenommen, haben immer gesagt, wir machen jetzt das, kannst mitkommen oder wir haben jetzt Essen. Also die waren echt...
Haben sich gekümmert.
Ja, die haben sich echt so top gekümmert.
Ja. Top 5, Stefan?
Fangen wir mit den Top 5 an.
Warte mal ganz kurz, ich muss kurz fragen. Utsch, hat es schon geklingelt irgendwo? Sind wir weiter?
Noch nicht?
Okay, wir machen
Muss ich noch überlegen.
Okay, Stefan.
Gut, Frage Nummer 1, wer war dein bester Mitspieler? Warum grinst du schon so?
Ja, ich muss überlegen. Oh, es gab viele halt. Also, schwer zu sagen. Also jetzt sagen wir, bester Spieler von der Leistung her.
Ja.
Oh, also das Problem ist, in Hoffenheim waren halt viele da. Aber ich würde jetzt so André Kramaric sagen.
Okay.
Der erzählt schon so.
Das ist schon ein Ausnahmespieler.
Ja,
also der Unterschiedsspieler.
Ja,
definitiv.
Und sonst auch Arne Meyer.
Okay. Wo hast du mit dem zusammen gespielt?
Augsburg.
Stimmt.
Richtig, richtig guter Freund.
Ja. Dann, wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler?
Oh, ist schwer zu sagen. Es war ja, ich habe ja.
Der Utsch, klar, der hat 2 Minuten gegen ihn gemacht.
Oder? Nee, im Profi.
Oder also, der 8 Millionen Mann aus Kiew.
Genau.
Im Profifußball hatte ich ja noch nicht so viele Spiele, also kann ich jetzt nicht sagen, wer da unangenehm war. Aber
so bei dem, wo du gesagt hast, ey, hopp.
Ich sage in der Dinge. Jugend, wer immer ganz eklig war, Frank Gewiener.
Okay.
Also war damals schon eine Granate, war immer eklig gegen den zu spielen.
Lassen wir so stehen. Punkt. Frage Nummer 3. Jetzt hast du dich ja erst sehr spät damit beschäftigt, Profifußballer zu werden, haben wir ja erfahren. Was wärst du geworden, wenn du kein Profi geworden wärst?
Das habe ich auch schon überlegt, letztens erst. Aber ich würde jetzt sagen, Stand jetzt würde ich so irgendwas mit Autos machen, so Autoverkäufer.
Sind Autos schon so was, mit denen du dich gerne
auseinandersetzt? Ja, das sowieso. Also Autos finde ich schön. Ich bin, glaube ich, jetzt auch nicht der Einzige aus der Mannschaft. Mühli ist auch so ein bisschen autoverrückt. wie sage ich so, Autoverkäufer wäre sowas. Oder Autohändler, da würde ich mich sehen.
Verfolgst du dann auch so Motorsport und so Geschichten?
Ja, das oder weniger, das? Eher so normale Autos. Okay. Straßenautos.
Okay. Schicke Autos.
Normale. Normale, schicke.
Frage Nummer 4. Was war dein letzter Fehlkauf, den du gemacht hast? Also das, wo du sagst, ey, das war so unnötig, warum habe ich das überhaupt mir zugelegt?
Ich habe mir einen Gaming-PC gekauft.
Okay, aber kaum gespielt, oder
wie? Ja,
und da ist kein Word drauf und kein Office.
Nee, das Problem ist halt, ich habe mir den gekauft und wir spielen ja immer auf der PlayStation oder PC und dann, ich habe mir halt einen PC gekauft wegen einem Spiel und das Spiel haben wir nach 2 Monaten nicht mehr gespielt. Okay. Also würde ich sagen, der PC.
Welches Spiel war es?
League of Legends.
Okay. Dann Frage Nummer 5. Lieblingsfilm von Daniel Klein?
Boah, schwer. Früher waren es so Fast and Furious, so Tokyo Drift, was auch gut ist.
Auch wieder mit Autos zu tun.
Ne? Was auch gut ist, ist Equalizer. Kennt ihr den?
Ja, klar.
Super Film. Oder John Wick.
Denzel Washington.
Also bei Equalizer bin ich, glaube ich, beim ersten oder zweiten 3-4 Mal echt zusammengezuckt, weil es so
fand ich so auch hart geile war. Filme.
So, das ist der, wo geile ich Urstellt da in einem Raum, wo ich so, oh.
Ich sag, Equalizer gehört dazu und John Wick.
Ja, das John Wick ist das auch ähnlich, geil. Ja. Keanu Reeves.
Super Filme.
Super Schauspieler auch. Sehr gut. Dann nicht die letzte Frage, sondern die nächste Frage unserer nächsten Kategorie. Das ist die, dass der Gast, der vorher da war, immer eine Frage stellt. Und es passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, es gibt keinen Besseren, der das, oder von deiner Position her keinen Besseren, der das beantworten könnte. Timo Königsmann hat nämlich gefragt, wer ist der beste Freistoßschütze, den wir haben?
Achso, aus der Mannschaft. Jawohl. Ist schwer, gibt es nicht so viele.
Okay.
Ist auch ein Statement.
Also ich will den Namen nicht nennen eigentlich, aber es
aber du musst.
Ich muss. Okay. Das ist lieber ein Burtschuh.
Okay.
Ja, ist jetzt keine Überraschung, oder?
Ja, ich will ihn aber nicht zu viel pushen.
Ja, ich glaube, das ist auch gut so.
Aber ich meine, aber FIFA pusht ihn auch nicht. Also seine FIFA-Karte, Freistoßpräzision.
Ja, die sagt ganz viele Dinge aus. Also, ja, da war ein bisschen sauer auch. Das ist richtig. Wobei unter uns, ich meine, klar, hätte der dieses Jahr 10 Freistoßbuden gemacht, wäre die nächstes Jahr auch anders. Also
klar.
It's up to you, Livan, gell, wenn du zuhörst.
So ist es. Dann brauchen wir eine Frage von dir für den nächsten Gast, Daniel.
Weiß man schon, wer nächstes Mal dran ist?
Schauen wir mal.
Welche Fragen?
Oh, es wurden schon viele Fragen gestellt. Also ist mal, je ausgefallener, desto besser, weil dann haben wir sie wahrscheinlich noch nicht gehabt. Ich sag mal, wir haben schon vieles gehabt. Wer ist der Lustigste in der Kabine? Wer hat den besten Kleidungsstil und sowas? Das hatten wir alles schon.
Wer ist der nervigste Mitspieler? Hatten wir das schon?
Ich glaube, in ähnlicher Ausprägung.
Ja, dann überlege ich mir. Kann ich später nochmal auf die Frage zurückgehen?
Ja, vielleicht fällt dir auch ein, wer Utsch ist.
Das Verrückte ist, wir wissen es auch nicht, Leute. Ja. Also,
Utsch, meld dich bei uns.
Ja, bitte. Bitte.
Aber warte. Wer kann am schlechtesten Auto fahren aus der Mannschaft?
Oh, das ist gut. Gute Frage.
Ich habe da einen im Kopf.
Oh je, auch noch.
Willst du es schon verraten oder nicht?
Ich notiere es.
Offcam dann.
Ja.
Das interessiert mich.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Heute ist ein bisschen wild, aber dieses Augsburg-Thema hätte mich noch interessiert. Wie ist die Verbindung zu Augsburg? Also Hoffenheim-Augsburg. Wer kannte dich von Augsburg oder hat gesagt, ey, den kenne ich, den will ich?
Es war damals schon in der U19 so, das Interesse bestand.
Okay, das heißt, die hatten dich schon
auf dem Radar. Ja, und dann war es so, ich habe meinen Handbruch in Hoffenheim.
Ist davon auch die Narbe.
Genau.
Ja.
Und es war dann so, nach der U19 war das, erstes Profi-Jahr. Und dann war es halt schwer, da Fuß zu fassen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es in Augsburg. Die Interesse bestand damals schon, vielleicht besteht sie jetzt noch. Und dann bestand sie noch und dann ging es eigentlich relativ zügig, dass ich nach Augsburg wechsle.
Wir hatten die Frage an Timo letztes Mal, glaube ich, auch so zum Thema, Jetzt ist natürlich nur ein Torhüter Platz zu vergeben. Wie gehst du damit um? Ich meine, für dich auch schwierig, du wirst von Augsburg ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Am Ende warst du im BFV Rothauspokal im Tor gestanden. Jetzt wurdest du hier eingewechselt. Also Spielpraxis ist wahrscheinlich dann auch etwas anderes. Aber wie gehst du damit um?
Ich sage, als Torwart ist es schon immer schwerer als ein Feldspieler. Als Feldspieler kommst du ja manchmal auch 10 Minuten rein. Ja. Auch egal, ob du führst, hinten liegst. Und kannst ja immer noch was zeigen. Als Torwart ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich sag.
Findest du, dass das kopfmäßig, wir hatten es voll über Mentaltraining, dass das nochmal eine ganz andere Stresssituation
ist? Das sowieso. Ich sag, das, du denkst schon drüber nach, warum es jetzt so geschehen ist.
Ja.
Aber ich sag, man will ja eigentlich auch das Beste für die Mannschaft. Man hakt das ab und so, es gibt ja auch Torhüter, die dann so eklig werden oder dann sagen, okay, ich spiele nicht, ich mache mein eigenes Ding.
Ja.
Und so bin ich nicht. Und dann denke ich, dass man einfach cool mit seinen anderen Torhütern sein muss, dass halt auch ein gutes Klima besteht.
Ja. Finde ich sehr ehrenwert und hilft auch und so. Sitzt du auch hier? Ich denke immer nur, als Torhüter ist ja ganz schwierig, wenn du dann immer, du gibst im Training alles und dann kriegst du nicht eine Chance, weißt du? Als Spieler kannst du auch mal positionsfremd irgendwo reinkommen, ja, weil du, warum auch immer, dann hilfst. Aber
okay, also für Jens, ja. Daniel hat gesagt, er hat auch vorne auf 9 schon mal gespielt. Ja,
ich hätte auch überlegt, ob ich vielleicht einbaue. Tatsächlich. Der Junge kann auch im Feld spielen. Vielleicht im nächsten Training dann bei, keine Ahnung, im Abschlussspiel mal Trainer sagen.
Hey, Timo spielt schon in der Innenverteidigung. Wird schwer.
Okay, wird schwer. Okay.
Gut, dann wollen wir noch kurz auf einen kleinen Ausblick wagen. Nächstes Spiel in 2 Tagen, MSV Duisburg. Die haben jetzt in der Woche einen Trainerwechsel durchgeführt, so als letzter Strohhalm für die. Was kann das in so einer Mannschaft auslösen?
Ich sage, es kann der Mannschaft nochmal einen neuen Push geben. Vielleicht macht der Trainer was anderes, motiviert sie. Es kann nach vorne, es kann nach hinten losgehen. Das weiß man jetzt eigentlich, das weiß man nicht, was passiert. Aber ich glaube schon, dass Duisburg nochmal alles gibt, dass der Trainer nochmal so Reize setzt, dass die vielleicht Punkte mitnehmen wollen.
Jetzt hast du gerade am Eingang vom Podcast gesagt, ihr habt euch im Training auf den Gegner vorbereitet. Ne? Ist ja jetzt schon auch schwieriger, als wie wenn jetzt Boris Schommers weiterhin Trainer geblieben wird, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Wie macht man das am besten?
Ich will jetzt keine Taktik verraten.
Ja, musst du auch nicht.
Nee, aber es gibt ja immer so Automatismen, die man durchspielt und das kann man ja trotzdem immer trainieren, wie man was macht und
geht ja dann auch eher mehr in Fokus auf uns dann wahrscheinlich, ne? Wie wir agieren, wenn der Gegner uns im 4-4-2 anläuft oder genau. So Geschichten. Ne?
Okay. Soll ich was Positives zum Besten geben?
Sehr gerne.
Wir haben diese Saison 2-mal eine Serie gehabt, wo wir 2-mal hintereinander verloren haben. Das war Spieltag 5 und 6 und Spieltag 19 und 20. Und im dritten aufeinanderfolgenden Spiel haben wir immer gewonnen. Bei der ersten Serie war es auswärts Regensburg. Ach Gott, welche Überraschung, die touren da oben rum. Und beim zweiten Mal war es auswärts Dresden. Ach Gott, welche Überraschung, die touren da oben rum. Also ich glaube, dass wir 3 Punkte einfahren. Das, wenn die Statistik also hilft.
Jawohl. Was erwartest du für ein Spiel, Daniel?
Ich hoffe doch, dass ihr das, oder ich denke auch, dass da was machbar ist. Ich glaube, es wird echt, echt eklig. Ich glaube, die werden alles reinwerfen, um halt nicht zu verlieren, keine Punkte liegen zu lassen. Und ich sage, in Duisburg ist auch, glaube ich, die Hütte voll. Und dann wird es für uns auch ekliger, nicht zu machen, aber es wird eklig für uns, da dort zu spielen, vor der ganzen Kulisse, vor den gegnerischen Fans.
Aber es kann ja auch für einen selbst nochmal einen kleinen Push geben, ne?
Es gibt verschiedene Spieler, manche stehen drauf. Manchen gefällt es gar nicht. Also ich sage, ich finde es geil.
Okay.
Also ich kann mich, torhütermäßig kann mich an Olli Kahn erinnern, der irgendwann mal im Interview gesagt hat, so ganz ehrlich, in Dortmund 80.000 gegen dich, ja, ich lieb's. Also bist du eher der, alle gegen mich, kann ich mehr mit abholen? Also findest du es geiler, wenn irgendwie die Hütte voll ist? Und
ja, und alle gegen mich sind, ja.
Ja, ernsthaft? Okay. Also push dich nochmal mehr? Okay, dann Gucken wir mal, was
ist. Besten Voraussetzungen.
Ja, gucken wir mal, was beim meiderischen SV los ist am Wochenende.
Sehr gut, dann nochmal ein kleiner Aufruf an unsere Fans. Auch hier braucht unsere Mannschaft wieder eure Unterstützung. Deswegen, wenn ihr noch nicht vorhabt, hinzufahren, dann solltet ihr es spätestens jetzt haben, nach dem Podcast mit Daniel Klein. Sichert euch euer Ticket, verbindet die Fahrt nach Duisburg vielleicht auch mit einem verlängerten Wochenende und macht euch ein paar schöne Tage in NRW. Und dann...
Warte, Utsch, ist irgendwas gekommen noch?
Ich glaube, damals... Pokalspiel gegen Dielheim-Rauenberg.
Ja. Mich lässt es jetzt nicht los, tatsächlich. Ich krieg's raus.
Ich glaub's, da haben wir damals verloren im Pokalspiel gegen ein Jahr Ältere.
Okay.
Und da weiß ich noch, dass einer zwei Tore gegen mich gemacht hat.
Okay, also du bist 23, du sagst älter, dann müsste der 24 sein. Der 24-jährige Utsch aus Dielheim, Rauenberg oder was auch immer, der angeblich in der männlichen D-Jugend gegen dich zwei Buden gemacht hat, darf sich gerne bei uns melden, oder?
Machen wir so.
Schauen wir mal.
Dann organisieren wir ein Meet and Greet mit
dir. Ja, ja.
Sehr gut.
Da muss ich ihn nochmal fragen, wie er es gemacht hat damals.
Ja. Ding der Unmöglichkeit eigentlich.
Geht nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge Nummer 28 unseres Podcasts Echt und Anders, präsentiert von JBB Steuern und Beratung. Daniel, hat riesen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Hat mich auch gefreut.
Und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Danke, Daniel. Haut rein.